Ich habe eine Geschichte gelesen, die in den 90er Jahren beginnt. Genau genommen war es das Jahr 1993. Da zerschmetterte eine Schrotkugel den Flügel von Marlena. Marlena war eine Weißstorchdame, die von diesem Tag an nicht mehr fliegen konnte. Während die anderen Störche nach Afrika zogen, blieb sie in einem kleinen Dorf im Osten Kroatiens zurück und um sie kümmerte sich ein Rentner namens Stjepan, der einen Unterschlupf baute, der sie fütterte und ihr half, die Winter zu überstehen. Doch das wirklich Faszinierende ist das, was in den folgenden Jahren geschah. Und diese Geschichte ist deswegen weltweit berühmt geworden. Jeden Frühling kehrte Klepetan, Marlenas Partner, treu zu ihr zurück, nachdem er den Winter in Südafrika verbracht hatte. Eine Reise von rund 13.000 Kilometern durch Afrika, über das Mittelmeer und den Balkan. Eine Reise, die immer wieder am selben Ort endete, auf dem Dach, wo Marlena auf ihn wartete. 16 Jahre lang wurde seine Rückkehr ohne Unterbrechung dokumentiert. Man konnte das, glaube ich, sogar per Webcam im Internet verfolgen. Gemeinsam haben die beiden dutzende Küken großgezogen, obwohl Marlena ihnen das Fliegen nicht beibringen konnte. Jeden Herbst brach Klepetan mit den Jungvögeln wieder auf und flog nach Süden. Sie blieb zurück. Und jeden Frühling brachte der Himmel Klepetan zurück zum selben Nest. 16 Jahre lang. Für manche erzählt diese Geschichte etwas über den tierischen Instinkt. Für andere erzählt diese Geschichte etwas von Hingabe. Für alle ist sie eine Erinnerung an etwas, das sich mit Worten allein nur schwer erklären lässt. Ich hoffe, uns als Schülern von Jesus erzählt diese Geschichte noch ein wenig mehr, denn wir haben Worte von Gott, die uns diese Beziehung erklären können. Der erste Mensch im Garten hatte allen möglichen Tieren Namen gegeben, sicherlich auch den Störchen. Er hatte gesehen, wie viele Tiere es gibt, die miteinander die erstaunlichsten Paarbeziehungen eingehen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 20 endet jedoch sinngemäß mit den Worten: Aber für sich selbst fand der Mensch keinen Beistand, der ihm entsprach. Der Mensch schlief dann noch mal eine Weile drüber und bemerkte dabei gar nicht den operativen Eingriff Gottes. Aber als er aufwachte, da merkte er, was geschehen war. Auch er war nicht mehr allein. Da rief der Mensch: Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Isha heißen, Frau, denn sie kam vom Ish, dem Mann. Wir haben hier im Hebräischen ein Wortspiel. Wörtlich sagt er: Das ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Mit dieser Formulierung wird im Denken der Hebräer ein enger Grad von Verwandtschaft zum Ausdruck gebracht. Wir haben hier die erste Eheschließung. Und von hier aus erfolgt nun ein Blick in die Zukunft. Es heißt in Vers 24: Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Wir sehen, dass hier nicht einfach die Ehe beschrieben wird, wie sie früher einmal im Paradies war, sondern wie sie nach Gottes Willen für alle weiteren Generationen sein sollte. Die ersten beiden Menschen hatten natürlich noch keine Eltern, aber alle Menschen von da an schon. Dieser neue Verwandtschaftsgrad, diese neue Beziehung, sie soll enger sein als die Beziehung zu Vater und Mutter. Heiraten setzt also voraus, dass eine gewisse Selbstständigkeit im Leben erreicht ist. Weiterhin ist Ehe nach Gottes Willen eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Dass man das heute nochmal sagen muss, liegt an unserem Zeitgeist. Gott hat zwei Geschlechter erschaffen, die sich ergänzen. Denk an zwei Bausteine, die genau zusammenpassen. Aber mehr noch, wer als Kind früher mit Lego gespielt hat, der weiß, dass man solche Bausteine auch relativ leicht wieder auseinandernehmen kann. Hier aber wird gesagt, der Mann verbindet sich mit seiner Frau. Wörtlich steht hier im Hebräischen ein Verb, was kleben bedeutet. Das heißt, hier werden nicht nur zwei Menschen zusammen in eine Beziehung gesteckt, nein, sie werden quasi miteinander verleimt. Die Ehe ist als dauerhafte Gemeinschaft angelegt. Wenn du verheiratet bist, kannst du ja mal scherzhaft zu deinem Ehepartner sagen, you are stuck with me. Und das stimmt. So ist es gedacht. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, welchen kurz klingenden Satz hört man da oft bei der Eheschließung? Ist es nicht dieses Ja, ich will? Aber im Prinzip ist es der wohl längste Satz, den es gibt. Denn er betrifft ein ganzes Leben miteinander. Und sie werden eins sein. Dies kommt buchstäblich in jenen Momenten zum Ausdruck, wo sich beide ganz nahe kommen. Aber ganz wichtig, nicht nur in diesen Momenten. Mann und Frau sind auch dann eins, wenn sie miteinander reden, miteinander planen, miteinander scherzen, miteinander streiten, miteinander ihr Familienleben gestalten. Manchmal muss vielleicht einer der beiden auch mal auf Dienstreise gehen, aber das Ziel ist immer wieder das heimische Nest, wo der andere Partner wartet. Warum hat Gott sich das so ausgedacht? Ich glaube, die Ehe ist mehr als nur eine Antwort auf menschliche Einsamkeit. Wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dann hat er mehr im Sinn, als irgendeinen Mann mit irgendeiner Frau auf Lebenszeit zu verbinden, nur damit diese beiden nicht mehr allein sind. Gott, der die Liebe ist und somit auch ein Gott von Beziehungen ist. Er will allen Menschen eine ganz besondere Beziehung schenken und das nicht nur auf Lebenszeit, sondern für alle Ewigkeit. Dieses Beziehungsgeschenk ist größer als jede einzelne Ehebeziehung. Und ausgerechnet ein nicht verheirateter Mann öffnet uns die Augen für dieses viel größere Beziehungsgeschenk. Er tut das in einem Brief, den er an eine Gemeinde geschrieben hat. Die Gemeinde versammelte sich damals in Ephesus, in der heutigen Türkei. Der Briefschreiber war Paulus. Paulus zitiert aus den Worten von 1. Mose Kapitel 2 über den Mann, der Vater und Mutter verlässt, um an seiner Frau zu kleben, um mit ihr eins zu sein. Und er fügt dann folgenden interessanten Gedanken hinzu. Paulus schreibt, darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Paulus sieht im Bild der Ehe nicht irgendeinen Mann mit irgendeiner Frau. Paulus ist nicht der einsame Single, der mit ein bisschen Wehmut auf all die Ehepaare in der Gemeinde blickt und darüber nachdenkt, was in seinem Leben wohl fehlt. Nein, sondern der Mann in diesem viel größeren Bild von Ehe ist letztendlich Christus und die Frau ist die Gemeinde. Alle entschiedenen Christen dürfen sich als Ganzes mit Christus verheiratet wissen, egal wie ihr Familienstand aussieht. Ehepaare in der Gemeinde haben die zusätzliche Aufgabe, diese viel größere Wirklichkeit als spezielles Zweierteam wiederzuspiegeln. Dadurch soll sichtbar werden, wie aufopferungsvoll sich Gott um sein Volk kümmert, mit welch großer Liebe und Geduld er handelt. Gott wechselt dieses Volk nicht ständig aus. Gott rennt nicht weg, wenn es mal schwierig wird. Dementsprechend soll der Mann seine Ehefrau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Frauen sollen sich ihren Männern unterstellen, so wie die Gemeinde Christus untersteht. Beide bemühen sich, auch wenn das oft herausfordernd ist. Dieses schöne Bild stand allerdings von Anfang an im Fadenkreuz des Widersachers. Du musst in deiner Bibel nicht weit blättern, um auf den ersten Mann zu stoßen, der sich mehr als eine Frau genommen hat. Und du findest schon im Gesetz Mose Regelungen rund um Situationen, wo Ehen kaputt gehen. Durch die Propheten warb Gott auch immer wieder um sein abtrünniges Volk, wie um eine Frau, die ständig wegläuft. Man sieht das bildlich sehr eindrucksvoll beim Propheten Hosea, der bis ans Äußerste gehen muss, um seine untreue Frau Gomer zurückzugewinnen. Aber ein besonders einprägsames Bild aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 8, möchte ich mit euch teilen. Das sagt der Prophet: Selbst der Storch am Himmel kennt seine Zeiten. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Frist ihres Heimkommens ein. Nur mein Volk kennt die Ordnung Jahwes nicht. Wie könnt ihr sagen, Wir wissen Bescheid, wir haben doch Jahwes Gesetz. Gewiss, aber deine Gelehrten, sie haben es völlig verfälscht. Ja, und mit diesen Worten ist uns quasi eine Brücke gebaut worden, um nun tatsächlich im Matthäusevangelium Kapitel 19 zu lesen. Hier wartet auf Jesus die nächste Begegnung mit jüdischen Gelehrten. Er hatte Galiläa verlassen und es heißt, er kam in die Grenzen von Judäa jenseits des Jordan und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie daselbst. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Diese Leute kommen nicht, um von Jesus zu lernen. Das müssen wir verstehen. Sie kommen, um ihm eine Falle zu stellen. Sie wollen nichts über Ehe lernen. Sie wollen über Scheidungsgründe reden. Hinter dieser Frage stehen mindestens zwei Motive. Zum einen ist es die Gegend, wo sie Jesus abpassen, um ihm genau diese Frage zu stellen. Das überliest man schnell, aber ich finde, das ist ein wichtiges Detail. Jesus ist jetzt jenseits des Jordans auf der Ostseite. Dort hat ein berühmt-berüchtigter König sein Herrschaftsgebiet, Herodes Antipas. Sind wir dem Herodes Antipas im Matthäusevangelium schon mal begegnet? Ja, und zwar in Kapitel 14. Dort haben wir rückblickend erfahren, dass dieser König einst Johannes den Täufer verhaften und schließlich auch töten ließ. Erinnert ihr euch, was der Grund war? In Kapitel 14 steht, schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm, dem Herodes, gesagt, es ist gegen das Recht, dass du sie hast. Johannes hatte es gewagt, die Beziehung von Herodes und Herodias zu kritisieren. Herodias war die Frau seines Stiefbruders und obwohl Philippus, der Stiefbruder, noch lebte, waren Herodes und Herodias eine neue Beziehung miteinander eingegangen. Jetzt ist Jesus auch im Hoheitsgebiet von Herodes. Wenn sie ihn dazu bringen können, etwas Ähnliches zu sagen wie Johannes, dann endet er vielleicht auch so ähnlich und sie können ihn dadurch loswerden. Hinter der Frage der Pharisäer steht aber noch ein zweites Motiv. Und das ist viel offensichtlicher, es steht viel mehr im Raum. In jenen Tagen haben sich die jüdischen Gelehrten sehr viel über mögliche Scheidungsgründe gestritten und sich dabei in zwei Lager gespalten. Für welches der beiden Lager würde denn Jesus Partei ergreifen? Egal wie seine Antwort ausfällt, er wird eine der beiden Gruppen gegen sich aufbringen. Das ist ihr Kalkül, damit rechnen sie. Um uns in die Debatte von damals wenigstens ein kleines bisschen reinzudenken, müssen wir den Bibeltext kennen, der am Zentrum dieser Streitfrage stand. Ich lese ihn kurz vor, er steht im 5. Buch Mose, Kapitel 24, Verse 1 bis 4. Da heißt es, wenn ein Mann eine Frau heiratet, sie ihm dann aber nicht mehr gefällt, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief ausstellt und sie wegschickt, wenn sie dann sein Haus verlässt und einen anderen Mann heiratet, und wenn auch der zweite Mann sie nicht mehr liebt, ihr einen Scheidebrief ausstellt und sie wegschickt, und wenn dieser zweite Mann stirbt, dann darf ihr erster Mann, der sie verstoßen hat, sie nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie also unrein geworden ist, denn das verabscheut Jahwe. Also hier in dem Text geht es um Scheidung, sogar mehrfache Scheidung, weil der erste Mann etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Genau um diese allgemeine Formulierung ging es in der Debatte damals. Auch wenn man diese Formulierung im hebräischen Grundtext nachliest, wird man nicht viel schlauer, was damit wirklich gemeint ist. Und nun kam es zu vielen, vielen Spekulationen und Auslegungsversuchen. Die eine Lehrrichtung, welche auf einen Rabbi namens Shammai zurückging, sie sagte, diese Lehrrichtung besagte, dass es sich um eine schändliche Verfehlung in sexueller Hinsicht handelt, also wenn die Frau dem Mann untreu wird. Andere Scheidungsgründe ließ Shammai nicht zu, seine Ansicht war also eher die konservative Ansicht. Die andere Lehrrichtung ging auf einen Rabbi namens Hillel zurück. Er nahm die unklare Forderung, etwas Schändliches, zum Anlass, um zu lernen, man könne seine Frau aus jedem beliebigen Grund entlassen. Zum Beispiel, wenn sie das Essen hat anbrennen lassen. Oder wenn sie mal mit einem anderen Mann auf der Straße geredet hat. Oder auch wenn sie einem nicht mehr gefällt. Oder vielleicht, weil sie durch Krankheit oder Unfall eingeschränkt ist. Was denkt ihr, welche Lehrmeinung war bei den jüdischen Männern damals populärer? Schamai oder Hillel? Und auf welche Seite schlägt sich Jesus? Jesus gibt eine Antwort, mit der keiner gerechnet hat. Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er dann sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott so zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Jesus geht erst einmal gar nicht auf 5. Mose 24 ein. Er geht mit ihnen zurück zum Anfang der Heiligen Schrift, ins erste Buch Mose. Dort, wo steht, wie Gott sich Ehe vorstellt. Und ganz wichtig, Jesus nennt keinen Scheidungsgrund. Er stellt sich also weder auf die Seite von Hillel noch auf die Seite von Schamai. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Diese Antwort stellt die Pharisäer nicht zufrieden. Sie wollen wissen, warum hat denn dann Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Befohlen? Hat Mose in 5. Mose 24 die Scheidung befohlen? Nein, Mose hat nur beschrieben, was die weiteren Schritte sein sollten, falls es zur Scheidung kam. Da in der damaligen Kultur nur jüdische Ehemänner das Recht hatten, eine Scheidung einzuleiten, war die Frau in einem solchen Fall stark benachteiligt. Jenes Gebot hat die Scheidung nicht befohlen, sondern es hat geregelt, dass man die Frau nicht wie eine Ware von Mann zu Mann durchreichen kann. Wer sich von seiner Frau trennte, der musste wissen, dieser Schritt war endgültig. Vor allem, nachdem die Frau einen anderen geheiratet hatte. Selbst wenn sie danach wieder allein und ungebunden war, der erste Mann konnte nicht sagen, halt, ich will sie doch wieder zurück. Vielleicht hatte es ja den einen oder anderen jüdischen Ehemann doch abgehalten, voreilig die Scheidung einzureichen. Aber passiert ist es trotzdem. Also befohlen war die Scheidung unter Mose nicht. Verboten war sie auch nicht. Aber gewollt von Gott, das war sie ebenfalls nicht. Jesus erklärt in Vers 8 in Matthäus 19, nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Und dieser Standard, der von Anfang an da war, den fordert Jesus auch von seiner Gemeinde und von allen, die als Christen miteinander verheiratet sind. Nun, sicher hätten auch viele Rabbiner damals gesagt, dass Gott im Prinzip schon gegen Scheidung ist. Sie kannten das Wort des Propheten Maleachi, wonach Gott die Scheidung sogar hasst. Sie hatten sogar einen Spruch parat, der besagte, wenn sich jemand von seiner ersten Frau scheidet, vergießt sogar der Altar im Tempel Tränen über ihn. Schöne, berührende Worte. Aber die Realität sah anders aus und sie sieht vor allem heutzutage anders aus. Ich habe den Eindruck, da wird viel zu oft kapituliert und gesagt, wir müssen auch realistisch sein, was Ehen in christlichen Gemeinden angeht. Es geistern Studien durchs Internet, wonach die Scheidungsrate unter Christen inzwischen angeblich genauso hoch ist wie unter Nichtchristen. Habt ihr das auch schon gehört? Nun, Studienergebnisse, das ist so eine Sache. Studienergebnisse hängen stark davon ab, wie du die Gruppe der Befragten aufteilst. Ich habe von einer Studie gelesen, wo man etwas genauer vorgegangen ist, wo man zwischen gelegentlichen Kirchgängern und aktiven Gemeindegliedern unterschieden hat. Und da stellte sich raus, die aktiven Gemeindeglieder hatten eine deutlich niedrigere Scheidungsrate. Bei den gelegentlichen Kirchgängern war die Scheidungsrate jedoch deutlich höher. Und wenn wir davon ausgehen, dass deutlich mehr Christen zur zweiten Gruppe gehören, wundert es nicht, dass die Scheidungsrate unter denen, die sich Christen nennen, ähnlich hoch ausfällt wie in der Welt. Aber es geht hier, und das ist wichtig, es geht hier in Matthäus 19 nicht um die Realität von Scheidung in der Welt. Es geht hier in Matthäus 19 auch nicht um Ehen, wo mindestens einer von beiden kein Christ ist. Oder einer von beiden kein Christ mehr ist. Es geht überhaupt nicht um Ehen, die außerhalb von Christus geschlossen wurden. Wenn Jesus sagt, dass eine Ehe überhaupt nicht geschieden werden soll, dann geht es um Ehebeziehungen, wo beide Ehepartner aktive Christen sind, wo beide wirklich zum Volk Gottes gehören. Wie komme ich darauf? Nun, Paulus gibt im ersten Korintherbrief den Gemeindegliedern je nach ihrer Lebenssituation unterschiedliche Anweisungen. Er wendet sich in Kapitel 7 seines Briefes zunächst an die christlichen Ehepaare und erst danach an Gemeindeglieder in Ehen, wo ein Partner Christ und der andere Partner kein Christ ist. Und ganz interessant jetzt, der ersten Gruppe, also da, wo beide Christen sind, dieser ersten Gruppe schreibt Paulus genau das Gleiche, was Jesus gelehrt hat. Und ich lese euch das vor, aus 1. Korinther 7. Für die Verheirateten aber habe ich ein Gebot, es stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, dann soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihm versöhnen. Auch ein Mann darf seine Frau nicht verstoßen. Für die Gruppe der Mischehen, wo zumindest einer kein Christ ist, hat Paulus kein direktes Gebot von Jesus bekommen. Da schreibt er dann, das sage ich, nicht der Herr. Folglich muss es in Matthäus 19 um Ehebeziehungen gehen, wo beide aktive Christen sind. Nur darüber hat Jesus direkt gelehrt. Diese Ehen meint er, wenn er die Scheidung komplett verbietet. Gibt es für diese christlichen Ehen wirklich keine Ausnahme? Achtung, ich lese jetzt Matthäus 19, Vers 9. Jesus spricht, ich sage euch aber, Jesus redet zu seinen Jüngern, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus warnt erneut vor dem Auseinanderbrechen einer Ehe, aber nennt er hier nicht eine Ausnahme? Es sei denn wegen Unzucht. Ich frage mich ehrlich, wie viele christliche Ehen geschieden worden sind, weil ein Partner sexuell untreu war, selbst wenn er oder sie das dann ehrlich bereut hat. Diese Ausnahme, diese vermeintliche Ausnahme, liefert vielen endlich den Grund, eine Beziehung zu beenden, aus der sie sowieso schon länger entfliehen wollten. Statt unverheiratet zu bleiben und sich wieder zu versöhnen, startet man einfach in die nächste Beziehung. Und da jegliche Sünde im Herzen beginnt, wie wir in der Bibelstunde gesehen haben, da haben manche Christen sogar argumentiert, man könne sich schuldlos scheiden lassen und neu heiraten, weil der alte Partner im Herzen bestimmt schon längst die Ehe gebrochen hat. Wow, ist das wirklich die Ausnahmeregelung, nach der es klingt? Wir lesen den Text ja hier nach der Wiedergabe von Matthäus. Aber dieses Gespräch über Ehescheidung ist auch bei Markus und bei Lukas überliefert. In Lukas 16, Vers 13 steht einfach nur, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann Geschiedene heiratet, bricht auch die Ehe. Wo ist denn hier die Ausnahmeklausel geblieben? Und in Markus 10, Verse 11 und 12 steht, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet. Wo ist hier die Ausnahmeklausel geblieben? Sie ist weg. Stattdessen erfahren wir bei Markus ein interessantes Detail. Wir hören hier zum ersten Mal von der Variante, dass es die Frau ist, die die Scheidung einleitet und sich von ihrem Mann trennt. Unter römischem Gesetz war sowas möglich, unter den Juden jedoch nicht. Markus und Lukas, die an ein nicht-jüdisches Publikum schreiben, erwähnen keine Ausnahmeklausel. Scheidung und Wiederverheiratung in christlichen Ehen sind demnach ausnahmslos Ehebruch. Matthäus jedoch schreibt an Leser mit jüdischem Hintergrund, wie wir früher schon gesehen haben. Denk an diese Geschlechtsregister ganz zu Anfang. Das ist nur ein Hinweis. Könnte das eventuell der Grund sein, warum nur im Matthäus-Evangelium eine Ausnahmeklausel erwähnt wird? Ich denke, das ist der Fall. Es sei denn wegen Unzucht. Ganz wichtig, Unzucht ist nicht dasselbe wie Ehebruch. Oft wird Unzucht neben Ehebruch gesondert aufgelistet. Beides ist Sünde, beides ist sexuelle Verfehlung. Aber Ehebruch ist sexuelle Untreue, nachdem man verheiratet ist. Unzucht ist eine sexuelle Sünde, für die es nicht mal einen bestehenden Ehebund braucht. Nur Verheiratete sind in der Lage, Ehebruch zu begehen. Unzucht geht auch in allen anderen Fällen. Aber was für eine Ausnahmesituation wäre das dann? Nun, bei einer jüdischen Eheschließung gibt es eine kleine Besonderheit. Da war man vor der eigentlichen Hochzeitsfeier schon geraume Zeit miteinander verlobt. Auf dem Papier war schon vieles arrangiert. Auch die Eltern der beiden hatten schon viel miteinander geredet und genau ausgemacht, wie viel jeder in die Ehe mitbringt und so weiter. Nur hatten die beiden noch nicht miteinander das Bett geteilt. Und daher konnte der Bräutigam auch erwarten, dass seine Angetraute noch unberührt war. Und wenn es in dieser Verlobungszeit zur Untreue, zur Unzucht kam, dann konnte der Bräutigam sich weigern, die Frau zu behalten. Das steht in 5. Mose 22. Wir lesen die Stelle nicht, notiert es euch bloß mal. 5. Mose 22, ab Vers 13. Ist euch klar, dass wir ein Ehepaar aus der Bibel kennen, wo das beinahe passiert wäre? Und auch dieser Fall wird uns nur bei Matthäus berichtet, nicht bei Markus, nicht bei Lukas. Als Maria erstmals schwanger war, was hat ihr Verlobter Josef gedacht? Er dachte, sie wäre ihm untreu geworden. Er dachte, sie hätte Unzucht begangen. Und anständig wie er war, wollte er sie ohne großes Aufhebens entlassen. Aber entlassen wollte er sie. Er wollte die Ehe nicht mit ihr eingehen. Aber wir kennen die Geschichte. Im Traum erfährt er dann, dass dieses Kind nicht durch Unzucht entstanden war. Großes Aufatmen. Aber überleg mal, die Ehe der Eltern von Jesus wäre beinahe gescheitert, bevor sie richtig losging. Das gibt uns zu denken, ne? Gott sei Dank kam es nicht dazu. Jene Ausnahme in Matthäus 19,9, bin ich überzeugt, bezieht sich nur auf die Verlobungszeit, nicht auf die bereits geschlossene christliche Ehe. Warum sollten denn zwei aktive, hingegebene Christen sich voneinander scheiden lassen? Lässt sich Herzenshärte nicht anders behandeln, wenn beide in voller Abhängigkeit von dem Herrn Jesus leben? Wenn beide eine Gemeinde um sich herum haben, wo auch mal gefragt wird, wie geht es eurer Ehe? Dürfen wir für euch beten? Wo andere Ehepaare gefragt sind mit ihrem Rat und auch die Unverheirateten als gute Freunde, als Vertraute. Dort, wo Vergebungsbereitschaft den Ton angibt. Erinnert ihr euch nur ein Kapitel vorher in Matthäus 18? Da ging es um Vergebungsbereitschaft in der Gemeinde. Wir haben den Kontext nicht verlassen, nur weil wir eine Kapitelgrenze hier überschritten haben. Es geht um Vergebungsbereitschaft. Und erinnert ihr euch, nur im Falle fortwährender, hartnäckiger Sünde war in Matthäus 18 von Gemeindeausschluss die Rede. Da, wo die Gemeinde ein Körperglied verliert, wo der Leib Christi ein Auge, eine Hand, einen Fuß verliert. Das tut sehr weh. Und das kann nur der allerletzte Schritt sein. Der Ausgeschlossene, er gilt dann als Heide, als Ungläubiger. Und ich sehe hier eine Parallele zur Ehescheidung. Dort, wo sie im christlichen Rahmen trotz der Worte von Jesus vollzogen wird, sagt man im Prinzip, der andere ist kein gläubiger Christ mehr. Auch die Trennung von einem Menschen, mit dem man ein Fleisch ist, muss sich doch wie die Amputation eines Körperteils anfühlen. Diese Tragweite muss uns bewusst sein und die Frage, wie es danach weitergeht, muss individuell und sorgsam überlegt werden. Bist du geschockt angesichts dieser Darlegung? Sagst du vielleicht, wenn ich das nur früher gewusst hätte, wie ernst es Jesus mit dem Thema Ehe meint? Du darfst wissen, die Jünger von Jesus haben auf diese Worte auch geschockt reagiert. Matthäus 19, Vers 10, da sagten die Jünger, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Ja, antwortet Jesus, das ist für manche tatsächlich der Weg, den sie gehen sollen. Für manche, nicht für alle. Es ist manchen gegeben, so zu leben. Manche sind durch bestimmte Prägungen von Mutterleib an eher für ein Leben als Single geeignet. Jesus redet jetzt von Beschnittenen oder Verschnittenen. Manche haben einschneidende Erfahrungen gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Erfahrungen brauchen vielleicht lange Zeit, um aufgearbeitet zu werden. Nimm dir diese Zeit, bitte. Andere wiederum entscheiden willentlich, sich so sehr der Arbeit am Reich Gottes zu widmen, dass ihnen gar keine Zeit für eine Ehebeziehung bleibt. Egal, ob wir verheiratet oder unverheiratet sind, ich hoffe, wir schätzen die Beziehung, welche direkt aus Gottes Herzen kommt. Stjepan, der kroatische Rentner, er war über viele Jahre Pate jener wunderbaren Beziehung zwischen zwei Störchen. Als Malena schließlich an Altersschwäche starb, hat er sie vor seinem Haus begraben. Und Klepetan, der fand schließlich eine neue Störche. Aber interessant, er kam ab und zu zurück an den Ort, der zum Zeugnis für Treue und Hingabe geworden ist. Ich hoffe, wir verstehen, was auf dem Spiel steht. Nicht nur damals, sondern gerade auch heute. Ehe, Familie und Gemeinde sind die letzten Institutionen unserer Gesellschaft, die von Gottes Treue zeugen. Die Frage ist, bleiben wir treu? Wenn dieses Zeitalter vorbei ist und die Ewigkeit anbricht, werden alle treuen Jünger von Jesus die Begegnung mit ihrem Herrn als das größte Hochzeitsmahl aller Zeiten erleben. Was bleibt, sind die Spuren, die unser Einsatz für das Reich Gottes hinterlassen hat. Amen.